Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Den Gast, den ich heute begrüßen darf, war der erste Gast, der für diesen Podcast interviewt wurde, Fritz Hagenmüller aus Hamburg. Hallo Fritz, toll, dass du wieder mitmachst, jetzt nach, anderthalb Jahren fast. Good Morning Endoskopie, darf ich dich wieder begrüßen. Hallo.
Ja, guten Tag Alexander, danke für die Einladung, hier wieder mal mitzumachen.
Richtig. Und dein Thema damals war, was war früher alles besser? Und ich habe den Podcast nochmal genau angehört, damals mit Thomas, den Podcast, den allerersten. Und eigentlich war so ein bisschen das Resümee für mich, dass letztendlich früher gar nicht alles besser war, sondern dass eigentlich die Zeiten gut sind, so wie sie sind. Und da wollen wir jetzt nochmal aufknüpfen. Es sind jetzt doch anderthalb Jahre vergangen. Und wir wollten jetzt nochmal gucken, so ein bisschen frei nach Karl Valentin. Früher war alles besser, sogar die Zukunft. Und wir haben vereinbart, dass wir über die endoskopische Spezialisierung reden möchten und vor allem auch über die endoskopische Ausbildung reden möchten. Bevor wir vielleicht ins Thema einsteigen, ich denke, man braucht dich nicht groß vorstellen, es kennt dich jeder. Du warst früher in Frankfurt, warst dann in München bei Meinhard Glasen und bist dann nach Hamburg. Und man kennt dich vor allem auch als denjenigen, der den Endoclub Nord ja nicht nur groß gemacht hat, sondern gegründet hat. Und ich glaube, das war ja somit eine der ersten Live-Demos weltweit. Kann man das so behaupten?
Ja, nicht ganz so. Denn die Geschichte der Ausbildung und Weiterbildung mittels Live-Demonstrationen, die ist älter. Bezogen auf die moderne Endoskopie beginnt das in den 70er Jahren, wo ich übrigens auch schon in Hamburg war. Da haben wir schon Live-Demonstrationskurse mit mehreren Hamburger Krankenhäusern zusammen angeboten. Mhm. Einschließlich Laparoskopie übrigens damals. Und natürlich war das technisch ganz anders abgelaufen. Da kamen die Teilnehmer in mehrere Krankenhäuser in die Endoskopieräume auf das damals Fiberglasendoskop, wurde anfangs eine ganz schwere Röhrenkamera aufgesetzt, die mehrere Kilo gewogen hat. Mhm. Und die war so groß und schwer, dass man sie an einem Kran an der Decke hängend anbringen musste, weil die sonst gar nicht getragen werden konnte. Mhm. Das waren die Anfänge und dann wurden die Kameras kleiner, dann wurden also Chip-Kameras entwickelt, die deutlich leichter waren, die aber auch noch an die Fiberglasendoskope angeschlossen werden mussten. Und bis zur Entwicklung der Videoendoskope dann, bis die kam, wurde die Sache dann sehr viel leichter, weil wir damit natürlich alles viel leichter sozusagen öffentlich machen konnten mit Hilfe der Videotechnik. Mhm. Aber die Geschichte der Live-Demonstrationskurse geht eben in die 70er Jahre zurück, wenn wir es nur auf die moderne Endoskopie beziehen. Mhm. Und die Gründung des Endoclubs, die habe ich nicht allein gemacht. Das war zusammen mit unseren befreundeten Kollegen Nipse Hendra und Dietmar Wurps. Und das war natürlich die einzige Besonderheit, die es bis heute ist.
Ja.
Bestand darin, dass wir uns eben zu dritt in einer Großstadt zusammengetan haben und das eben freundschaftlich kollegial organisiert haben. Komischerweise ist diese Art der Kollegialität in anderen deutschen Großstädten nicht so zu beobachten, sodass das eigentlich unser Hamburger Alleinstellungsmerkmal geblieben ist bis heute, worüber wir uns sehr freuen. Aber wenn du schon danach fragst, die Entwicklung von Weiterbildung durch Live-Demonstrationen in der Endoskopie spielt in Deutschland eine besondere Rolle. Und wenn man das vergleicht mit allen anderen Ländern und sieht, dass wir in Deutschland jedes Jahr 4 große Veranstaltungen haben, nämlich neben Hamburg auch in Berlin, in Düsseldorf und in Augsburg, und sehen, dass seit Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, jedes Jahr weit über 6.000 Teilnehmer diese Veranstaltungen besuchen, dann ist das ein großer Unterschied gegenüber anderen Ländern, auch in der Qualität, die sich in diesen Jahrzehnten entwickelt hat. Und interessant zu beobachten war für mich, dass auf unfreiwillige Weise innerhalb der Endoskopiegemeinde und Teams sich Leute plötzlich hervorgetan haben, die einen Sinn für Medizindidaktik, einen Sinn für Regie, für Dramaturgie entwickelt haben, ohne dass wir jemals Fernsehprofis dazu konsultiert hätten. Parallel dazu haben sich auch die Übertragungstechnikfirmen natürlich weiterentwickelt und Ideen beigesteuert, die am Ende dazu geführt haben, dass das qualitative Niveau von Live-Demonstrationen in der Endoskopie in Deutschland es sich sehr positiv abhebt von dem, was wir in anderen Ländern der Welt sehen. Mhm. Und wer mal reingeschaut hat bei dem Live-Demonstrationsmarathon Endoskopie on Air, der jedes Jahr im Juni stattfindet, organisiert von den Kollegen Repici und Thomas Rösch, wo 24 Stunden lang rund um den Globus Live-Demonstrationen aus Endoskopiezentren stattfinden. Wenn man sich das mal ansieht, sieht man genau das, was ich eben geschildert habe mit eigenen Augen, was es für riesige Unterschiede gibt in der Qualität von Live-Demonstration-Didaktik. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn wir uns das bewusst machen als Endoskopiegemeinde, ich finde, das ist ein Weltkulturerbe der deutschen Endoskopie und so gesehen auch eine Errungenschaft, die wir hier in Deutschland genießen können und auf die wir durchaus stolz sein können.
Weltkulturerbe ist ein großes Wort oder ein starkes Wort. Ob es das trifft, glaube ich, das muss man erst in 100 oder 500 oder 1000 Jahren sehen. Aber sagen wir mal so, also es fällt natürlich auf, dass das eine Initiative ist, die von Deutschland vor allem ausgegangen ist. Ich habe vielleicht mal noch so ein paar Rückfragen und vielleicht so auch ein paar kritische Anmerkungen. Also ich hatte zum Beispiel jetzt erst vor 14 Tagen war hier Markus Lerch mein Gast. Und wir haben dort über die Akademisierung der Endoskopie gesprochen. Und er hat auch gesagt, dass in der Endoskopie häufig dann vielleicht doch man dazu neigt, wenn man jetzt Dinge evaluiert oder lernt, dass man einfach mal so dieses Ding in die Hand bekommt und dann mal guckt und sieht, naja, das taugt was. Und wenn man es jetzt kritisch sieht, Live-Demonstrationen, vor allem in der Weiterbildung, ist es dann nicht doch auch was, was manchmal zum einen sehr industriegetrieben ist, Punkt eins, und nicht vielleicht doch auch manchmal was, wo man eigentlich dann ein bisschen so diesen Show-Charakter hat. Ich würde es mal positiv ausdrücken, Infotainment, aber vielleicht so für die eigentliche Praxis dann doch nicht so viel lernt?
Ja, diese Gedanken sind vollkommen gerechtfertigt. Netto unterm Strich, wenn wir diese Teilnehmerzahl, die treu jedes Jahr seit 30 Jahren diese Veranstaltung besucht, dann muss man dem entgegenhalten, was du sagst, dass die Veranstalter da auch doch eine ganze Menge richtig gemacht haben müssen. Sonst kämen nicht jedes Jahr weit über 6.000 Teilnehmer, übrigens auch aus anderen Ländern, zu diesen Veranstaltungen angereist. Aber du hast recht, ich will überhaupt nicht sagen, dass alles, was in deutschen Live-Demo-Veranstaltungen stattfindet, vorbildlich ist. Eine Sache ist natürlich immer die Indikationsstellung. Und das sind Dinge, wo man manchmal den Eindruck hat, ein Akteur, vielleicht sogar besonders, wenn er Gast von irgendwo anders her ist und eingeladen ist und der Veranstalter ihm irgendeine Erwartung vielleicht vermittelt hat, welche Methode er erwartet, dass er sie zeigt. Da muss man sehr streng drauf achten. Und das ist übrigens die Verantwortung des Veranstalters, dass man da einen Gast präsenter nicht in Verlegenheit bringt und ihn etwa dazu verführt, irgendwas zu machen, was die Indikation doch nicht so streng hergibt. Das ist ein Punkt, der mir auch oft auffällt. Und das habe ich immer gepredigt bei Veranstaltungen, die wir selber mitgemacht haben. Die Indikation muss stimmen und das Publikum merkt das natürlich ganz genau, wenn da irgendwas gemacht wird, was vielleicht übertrieben ist. Ich habe auch immer die Meinung vertreten, gute Endoskopie ist auch verpflichtet, so einfach wie möglich zu sein und nicht irgendwelche übertriebenen Dinge zu zeigen, nur weil es da gerade ein neues Gerät dafür gibt. Ja. Und wenn man sowas beobachten sollte auf einer Veranstaltung, dann, du weißt, dass ich sehr gern Veranstaltung moderiere, dann sehe ich darin eine ganz wichtige Aufgabe des Moderators, da einzugreifen. Und der Moderator ist der Anwalt der Teilnehmer. Und wenn da irgend sowas zu sehen ist, wo vielleicht die Indikation nicht stimmt oder das Verfahren, dann muss das ausgesprochen werden. Und da hat die Moderation eine sehr wichtige Rolle und das geht so weit, dass ein Moderator manchmal zu dem Untersucher sagen soll, pass mal auf, man sieht, dass das vielleicht irgendwie auch anders gelöst werden könnte oder vielleicht der Eingriff beendet werden sollte. Und dann muss man es auch manchmal dem Untersucher leicht machen, als Moderator, diesen Entschluss zu treffen. Das ist ein heikler Punkt bei Live-Demonstrationen und ein Appell an die Veranstalter, nicht bestrebt zu sein, irgendwas zu zeigen, nur um der Methode willen, wenn das nicht korreliert mit der sauberen Indikationsstellung. Mhm. Und wenn das gewahrt ist, was ich eben gesagt habe, dann glaube ich, kann man auch deine kritischen Bedenken zerstreuen.
Glaubst du denn, wenn ich jetzt zu einer Live-Demo gehe, jetzt nochmal zurück, also ich meine, man geht natürlich auch, man hört ja auch immer, man geht zu Live-Demos, um zu sehen, dass es die Profis auch nicht besser machen, als man selber macht. Ja. Dann geht man zum Teil auch zu Live-Demos, weil man das ganze Team mitbringen kann, hat übrigens Christian L. auch mal gesagt in den Podcast mit mir, was ja auch schön ist und auch ein gemeinsames Incentive, dass man dort gemeinsam hingeht und sich entsprechend halt auch anguckt, was andere so machen. Ich möchte aber dennoch jetzt auch nochmal den Blick vielleicht für einen jüngeren Kollegen jetzt haben, soweit es möglich ist, der Endoskopie lernt. Und der geht auf eine Live-Demo und sieht dann Superspezialisten aus Japan oder aus anderen Ländern, die machen perfekte ESDs, aber haben vielleicht noch nie in ihrem Leben eine ERCP gemacht oder ein Endosono. Und ich habe das selber mal erlebt, als ich für die UEGW die Live-Demo organisieren musste. Dann habe ich zum Beispiel einen Herrn, naja, jetzt kann man vielleicht den Namen sagen, weil es jeder weiß, Inoue.
Wir sind ja unter uns.
Wir sind ja unter uns, genau. Ich habe dann Inoue mal gefragt, ob er nicht was im Kolon machen möchte. Mhm. Und das war für den also überhaupt nicht vorstellbar. Also für den war alles distal von Dreiz, fremdes Land. Und also das ist ja dann schon irgendwie was, wo man sich überlegt, wollen wir jetzt, wenn es um unseren Nachwuchs geht, wir wollen ja Hightech-Endoskopik haben. Und du sagtest ja selber, wir haben diese tollen Live-Demos, wo man deutsche Weltkulturerbe mehr oder weniger initialisiert hat. Aber wollen wir nicht unseren Nachwuchs vielleicht zunächst nicht mal irgendwie so ein bisschen auch an die Hand geben, die Basics und eher in der breiteren Basis zu lernen, bevor wir ihnen einen Superspezialisten vorsetzen?
Ich glaube, beides ist gleichermaßen wichtig. Mhm. Gerade der junge Endoskopie-Enthusiast wird sich ja einerseits auch seine Begeisterung holen durch hochspezialisierte Hightech-Leistungen. Ich will es jetzt mal ein bisschen flapsig sagen, Endoskopie-Akrobatik, die aber nichts fürs tägliche Leben ist. Aber das kann natürlich ein Motivationsstimulator sein. Mhm. Andererseits muss er natürlich die Basics, die sollte er entweder zu Hause in der Klinik oder in der Praxis lernen oder bei Phantomkursen. Mhm. Und einige Live-Demonstrationskurse sind ja auch immer bestrebt, auch ganz simple Brot- und Buttertechnik mit im Programm zu präsentieren.
Ja.
Und ich glaube, beides ist wichtig. Und ein anderer Sinn und Zweck bei Live-Demonstrationen ist ja auch oft fürs Publikum, dass sie Leute und Zentren kennenlernen, wo sie Vertrauen schöpfen in die Kunst und Kenntnisse eines Zentrums, wo sie wissen, da schicke ich jetzt mal, wenn ich mal so einen ganz kniffligen Fall habe, schicke ich meinen Patienten hin, wenn das über meine Grenzen geht. Mhm. Und die meisten Präsenter sind ja sehr einverstanden, wenn ein Kollege aus der Provinz oder wo sonst wo sich meldet und sagt, ich habe da einen schwierigen Patienten, kann ich denn gerne den Patienten zu Ihnen auch begleiten, um zu gucken, wie Sie das da in Ihrem Zentrum machen. Mhm. Und da sind, glaube ich, alle Präsenter sehr aufgeschlossen. Mhm. Also beides ist gleichermaßen wichtig. Und was ich auch finde, wenn man solche Superexperten sieht, dann kann man auch sehr gut lernen, wie unterschiedlich Einzelne rangehen. Wenn wir zum Beispiel vergleichen einen japanischen ESD-Experten oder einen Augsburger ESD-Experten von mir aus mit einem Michael Burke aus Australien, der einen ähnlichen Befund eines sehr großen Rektumadenoms oder Frühkarzinoms mit Mucosa-Resektion bis an die Grenzen der Mucosa-Resektion gehend perfekt abträgt, wo andere je nach Ausbildungsschule, woher sie eben hervorgegangen sind, mit einer ESD rangehen würden. Mhm. Und auch dieses zu sehen, ist für die Teilnehmer solcher Kurse, finde ich, sehr wichtig und informativ. Mhm. Oder wenn, du hast die Rolle des Instrumentariums angesprochen, wenn jetzt Jüngere lernen, ESD zu lernen und sehen Hightech-Hybrid-Instrumente, mit denen man unterspritzen und schneiden und alles Mögliche machen kann und dann eine Untersuchung von Oyama Beispiel sieht, der dann mit einem alten Hookknife, was immer so ein bisschen fast verrostet aussieht, aus der alten Instrumentenkiste und der das genauso mit diesem Instrument hingeht. Ich finde, das ist auch zum Lernen wichtig, zu sehen, dass das rein Handwerkliche und dass die Gewohnheiten des Einzelnen mit verschiedenen Herangehensweisen zum selben guten Ergebnis führen können.
Ja.
Also das methodische Spektrum zu erleben, ist auch wichtig.
Ja.
Und wie gesagt, wir sind immer beeindruckt, wenn wir die australische Schule von Michael Burke und seinen Mitarbeitern sehen, der ganz selten eine Indikation zu einer ESD sieht, weil er sagt, ich kriege das alles mit einer Mucosa-Resektion hin.
Das ist ganz interessant, weil das stand nämlich auch also als Frage bei mir auf der Liste, was ich dich unbedingt auch noch fragen wollte letztendlich. Das wirft dir dann aber auch wieder so ein bisschen das Problem auf, dass wir keinerlei Standardisierung von Eingriffen haben.
Ja.
Also ich sag's mal jetzt, in der laparoskopischen Chirurgie, eine Cholezystektomie, die ist immer gleich. Die ist standardisiert vom ersten bis zur letzten Minute. Und dann sagst du, dann geht man auf Live-Demos und dann sieht man, dass den einen so machen, den anderen so machen, der benutzt das Messer, der benutzt das zur Injektion, der benutzt diesen Strom, der benutzt den anderen Strom, der macht's irgendwie in der Position. Das ist ja total unterschiedlich. Also das heißt, wir haben überhaupt keinen Standard. Jetzt ist die Frage, ist es gut, dass es so ist, dass ich mir dann mehr oder weniger das für mich vielleicht Richtige rauspicken muss? Oder ist es so, dass wir einfach als Endoskopiker jetzt ganz böse gesagt ein Problem haben, uns auf Standards zu einigen?
Also ein Standard ist sinnvoll, wenn er seinen ursprünglichen Zweck erfüllt, nämlich für Qualitätssicherung zu sorgen. Das ist der Sinn von Standardisierung. Standardisierung sollte aber nicht so weit gehen, individuelle ärztliche Freiheit, Vorgehensweisen und auch Kreativität einzuschränken. Man kann Standardisierung übertreiben und damit eben in die Richtung Malen nach Zahlen, Endoskopie nach Waschzettel zu machen. Und da darf man auch nicht so sehr die Freiheit des Endoskopikers einschränken. Und ich sage dir mal ein Beispiel, das das demonstriert. In der europäischen Leitlinie für ERCP-Wesen wird empfohlen, wenn man den Gallengang nicht initial prompt kontrastieren kann und immer in den Pankreasgang rutscht, aus Versehen, weil man eigentlich in den Gallengang will, dann soll man die Kanulierung bevorzugt mit einem Draht machen, um den richtigen Weg zu suchen. Das ist gut gemeint und stützt sich auch auf gewisse Zahlen aus Studien. Wenn du Superexperten beobachtest, wie Guido Costamagna oder Jacques de Weer, die unangefochten Top-ERCP-Superexperten sind, dann siehst du, obwohl sie an dieser Leitlinie Mitautoren gewesen sind, dass sie, wenn sie keine Kontrastierung zustande bringen, sehr schnell aufhören, mit dem Terumodraht zu manipulieren und zu der Assistenz sagen, spritz mal einen kleinen Klecks Kontrastmittel, dass ich sehe, landet das im Pankreasgang oder landet es im Gallengang. Also da ist Leitlinienwesen und Standardisierung übertrieben worden und engt dann möglicherweise die eigene Kreativität des Untersuchers ein. Sie ist sehr sinnvoll, soweit sie zur Qualitätssicherung dient. Und darüber hinaus, wo sie die Entscheidungsfreiheit oder auch das Handwerkliche einschränkt, würde ich nicht mitgehen. Ich nenne mal ein anderes Beispiel, was ja heutzutage sehr, sehr diskutiert wird. Für welchen Polypen nimmt man welche Schlinge? Für welche Polypektomie sollte man den Polypen unter Wasser setzen?
Ja, ja, ja.
Da war ich vor kurzem auf einer Veranstaltung, da hat man versucht, das in eine Standard of Practice Empfehlung zu gießen. Und natürlich werden dann Empfehlungen gegeben, die sich auf Studienergebnisse stützen und so weiter. Aber wenn man, also es geht ja vorwiegend jetzt um diese Diskussion Hot Biopsy oder Kaltschlingenpolypenentfernung. Da ist eine sehr intensive Diskussion im Gang. Ich meine intensiver als notwendig. Und wenn man solche Empfehlungen dann niederschreibt, Kaltschlingenpolypektomie bis zu einem Durchmesser von so und so viel Millimeter, ab dann lieber mit Heißschlinge und in jeden Umständen mit Unterwasserpolypektomie. Das entspricht gar nicht der realen Situation, vor der der Endoskopiker steht. Und solche Empfehlungen, die natürlich auf ein Standardisierungsziel hinauslaufen, die berücksichtigen überhaupt nicht das rein Handwerkliche. Berücksichtigt nicht, wie ist denn die Läsion, die ich entfernen will, überhaupt zugänglich? Komme ich da gerade auf zu oder liegt die tangential oder liegt die in der Kurve gerade hinter der rechten Flexur, wo ich vielleicht in Inversion arbeiten muss? Und die Zugänglichkeit und die technische Machbarkeit, die ist eigentlich schwer in Standards zu gießen. Aber für die handwerkliche Entscheidungsfreiheit muss genug Raum bleiben. Und das sieht man zum Beispiel auch sehr typisch bei der Verwendung der OTSC-Clips oder der Vollwandresektion, die bei der einen Läsion wunderbar funktionieren kann, Wenn du perpendikulär darauf zukommst, auf die Läsion der Begierde, in Anführungszeichen, oder wenn du nur tangential hinkommst, oder dann kann die Technik im einen Fall so funktionieren, im anderen nicht. Und diese Dinge müssen eben auch ihren Raum behalten.
Ja, also Fritz, ich gebe dir da hundertprozentig recht. Es ist so, ich darf vielleicht auch den Zuhörer darauf hinweisen, wir wollten nämlich genau dieses Thema auch, werde ich demnächst mit Arthur Schmidt erörtern.
Ja.
Genau, weil es verwirrt mich ebenfalls so. Aber vielleicht jetzt noch, mich würde jetzt schon nochmal interessieren, bei all dem, was du gesagt hast, auch jetzt zum Schluss, was die Polypen betrifft, wie kann ich dann mehr oder weniger im Endeffekt das Richtige machen? Ich nehme jetzt mal mit, man soll die Augen offen halten, mal soll gucken, wie es andere machen. Man soll sich selbst ein Urteil bilden, was jetzt effektiv ist, was nicht so effektiv ist, was einfach ist, was vielleicht schwieriger ist, aber im Endeffekt dann doch für sich individuell in seinem persönlichen Setting durch viel Erfahrung. Und so kann es ja ich für mich selber auch sagen, je mehr du machst, also irgendwann, wenn es dann mal die Tausende sind, man lernt ja immer noch dazu, dass man einfach dann durch die Erfahrung, die sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte akkumuliert, irgendwie dann doch das Richtige zu machen. Aber im Endeffekt ist ja auch nur das vermeintlich Richtige. Ja? Also es gibt ja dann auch wieder neue Entwicklungen, Kaltschlinge oder sonst irgendwas. Mhm. Also das heißt, was können wir jetzt mitnehmen? Wir nehmen mit, dass wir unser Handwerk drauf haben und dass wir aber uns trotzdem weiterbilden und ruhig auch anderen auf die Finger gucken, wie die ihr Handwerk drauf haben. Kann man das so in der Kürze zusammenfassen?
Man ist natürlich immer geneigt, das, was man schon immer so gemacht hat, als das Richtige zu empfinden.
Ja.
Und allein deswegen ist es sehr, sehr für jeden, der Endoskopie lernt, wichtig, mal andere Zentren zu besuchen und schauen, wie die da organisiert sind, wie da die Prozesse sind und wie endoskopische Technik ist. Ich glaube, für junge Lernende ist es wichtig, dass sie an eine gute Schule sich wenden. Das heißt, ein High-Volume-Center, was eine gute Endoskopie-Tradition hat und wo ein Junger erwarten kann, dass er eine gute Ausbildung kriegt. Mhm. Und wenn er am Ende in Australien zu Michael Burke geht, oder nach Würzburg geht, zu Meining oder zu Oyama in Japan, dann wird er einer jeweils etwas anderen traditionellen Schule angehören. Mhm. Und am Ende mit den, je nachdem wo er gelandet ist mit seiner Ausbildung, zu denselben guten Ergebnissen kommen, weil alle drei Zentren High-Volume-Center sind mit einer sehr guten Expertise und guten Ausbildern. Mhm. Und es ist ja auch schön, dass es verschiedene Schulen gibt, die das zeigen, was ich eben gesagt habe. Und wir haben das Glück, Alexander, wir gehen ja letzten Endes alle irgendwo auf die Erlanger Schule zurück in der deutschen Endoskopie. Die hat ja alle bedeutenden Endoskopie-Schulen unserer Tage geprägt, diese Erlanger Schule. Und wir zehren über die Generationen von Fachärzten bis heute davon. Und deswegen sind auch aus dieser Schule, der Erlanger Schule und deren Nachfolgerschulen, so viele gute Endoskopiezentren hervorgegangen, weil genau das erfüllt ist. High Volume, hoher Qualitätsanspruch, hoher Anspruch an die Ausbildung. Und das mit der Ausbildung wird, du hast eingangs unseres Gesprächs danach gefragt, was sich geändert hat und so weiter. Sag mal, der wirtschaftliche Druck, vor allem auf die personelle Ausstattung in Ausbildungszentren, hat natürlich zugenommen und macht Ausbildung immer schwerer. Und wenn wir sehen, was die Krankenhausreform auf uns zukommen lassen wird, dann wird sich das noch verschärfen, weil dann die Lernenden wahrscheinlich viel mehr durch verschiedene Abteilungen rotieren müssen, um eine umfassende Ausbildung zu bekommen. Und wenn wir an Hightech-Methoden denken, die eine flache, lange Lernkurve haben, ESD oder endosonografisch gesteuerte, unterstützte Drainagetechniken, oder perkutane biliäre Drainagetechniken. Oder das, was du als extrem am Beispiel von Inoue, der nur am Zwerchfell Schluss macht mit seinen endoskopischen Aktivitäten und das Kolon gar nicht anfasst. Dann wird es in der Zukunft noch mehr ein Erfordernis sein, dass wir den Kollegen, die diese super spezialisierten Techniken lernen, an den Kliniken eine gute Arbeitsbedingung schaffen, sodass sie auch gerne langfristig dort bleiben.
Ja.
Denn diese drei Themen, die ich eben genannt habe, bis das einer richtig gut kann, sind leicht 5 bis 10 Jahre ins Land gegangen. Und wenn dann einer, und da hat es auch gar keinen Sinn, das ganze Team zu schulen in diesen super speziellen Techniken, das muss dann auf ein, zwei Schultern geladen werden. Und ihr als Klinikdirektoren müsst bestrebt sein, diesen Kollegen, die sich einer super Spezialmethode verschrieben haben, dann wirklich die so zu unterstützen mit den Arbeitsbedingungen, dass sie gern dem Klinikteam auch treu bleiben.
Ja, super. Letztendlich sind wir dann doch wieder beim Thema am Anfang. Früher war alles besser, sogar die Zukunft, endoskopische Spezialisierung als Chance, Fragezeichen, Antwort Fritz Hagenmüller, Doppelpunkt, ja, Ausrufezeichen. Nehme ich jetzt mal so mit dem, was du gesagt hast. Ich bedanke mich sehr bei dir für dieses sehr inspirierende Gespräch und wünsche mir, dass wir noch viele Moderationen von dir mitbekommen, die jedes Mal ein Highlight sind. Und ich glaube, Endos Live-Demos haben ihre Gerechtfertigung wie vieles andere auch. Und wie gesagt, freue mich, wenn ich dich demnächst wiedersehe auf einer Live-Demo oder wo sonst auch immer. Vielen Dank dir nochmal, lieber Fritz.
Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass es auch gefallen hat, dass es für Sie auch inspirierend war, dass Sie auch was für Ihre tägliche Praxis mit nach Hause nehmen. Und würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind. Wie bereits schon angekündigt, demnächst werden wir dann auch über die unterschiedlichen Techniken zur Polypektomie sprechen. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.